ARD Sounds.
Keine 800 Kilometer Luftlinie trennen Berlin und die Westukraine. Soll heißen, der Krieg, der da tobt in Europa, ist verdammt nah dran. Was aber, wenn er noch näher, wenn er wirklich zu uns kommt? Wenn Russland in ein paar Jahren im Baltikum und parallel auch Deutschland die angehende NATO-Logistikdrehscheibe angreift. Dieses Szenario hat einer der angesehensten Militäranalysten in Europa, Franz-Stefan Gadi, durchgespielt.
Und ich war tatsächlich entsetzt, mit wie wenig militärischen Mitteln Russland hier den NATO-Nachschub in Deutschland alleine unterbinden kann.
Auch wenn wir noch von einem gegriffenen Szenario reden und vom Jahr 2029, auf das man sich ja vorbereiten kann, auch dann noch hätte Russland relativ leichtes Spiel, die Drehscheibe Deutschland auszuschalten, warnt Gadi bei uns im Interview. Und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Kai Küstner.
Und ich bin Stefan Niemann. Und wir berichten in letzter Zeit auch intensiv über den US-amerikanisch-israelisch-iranischen Krieg in Nahost. Heute ist Freitag, der 29. Mai. Wir zeichnen diesen Podcast um 12 Uhr auf.
Und in Nahost, Stefan, gibt es Bewegung in Sachen US-Iran-Verhandlungen. Sollte ich mal wieder sagen, da reden wir gleich drüber. Weit weg hingegen sind wir von einem Waffenstillstand in der Ukraine, ein Land, in dem unser heutiger Gast Franz-Stefan Gadi regelmäßig auch die Frontlinien besucht.
Also ich glaube, dass dieser Krieg noch länger dauern wird, aber dass beide Seiten früher oder später diesen Krieg nicht in diesem Tempo weiterführen können.
Warum der Politikberater und Analyst glaubt, dass es für uns und die NATO bedrohlich wird, obwohl oder gerade weil Russland in der Ukraine derzeit nicht entscheidend vorankommt, diese Frage klären wir gleich im Interview. Gadi spricht von einem Verwundbarkeitsfenster, das sich in den kommenden Jahren für Europa auftue, zum Beispiel, weil in Deutschland nach wie vor eine aus seiner Sicht gefährliche Lücke bei der Luftverteidigung klafft.
Über 120.000 Garand 2, also Shahid 136 Drohnen, über 120.000 von diesen werden bis Ende des Jahres produziert werden von Russland. Und alle diese Drohnen können Deutschland erreichen mit 40 bis 50 Kilogramm Sprengköpfen eben. Dagegen haben wir so gut wie keine effektive Verteidigung in der breiten Masse. Es würde sehr schnell der Fall sein, dass die deutsche Luftverteidigung oder die NATO-Luftverteidigung übersättigt werden würde.
Das ganze Interview gleich. Vorher, wie gewohnt, die aktuelle Lage. Schauen wir zunächst in den Nahen Osten. 3 Monate währt der Iran-Krieg nun schon. Seit 7 Wochen gilt eine Waffenruhe und immer wieder hören wir von einer angeblich kurz bevorstehenden Einigung bei den Verhandlungen. Und immer wieder stellte sich das dann als Washingtoner Wunschdenken heraus. Traust du dir, Stefan, überhaupt noch eine Standortbestimmung zu?
Ja, nur mit Vorbehalt, Kai, kein Wunder. Ich bin bei Tagesschau 24 unlängst gefragt worden, ob es sein kann, dass wir in 3 Jahren noch mit dem Iran-Krieg zu tun haben werden. Und auch wenn ich nicht glaube, dass so lange regelmäßige Kampfhandlungen und Angriffe zu erwarten sind, es wird schon lange dauern, die seit Jahrzehnten währende Erzfeindschaft zwischen dem Regime in Teheran und den USA nachhaltig zu befrieden. Das steht fest. Ich warne also auch vor verfrühter Erleichterung angesichts von erneuten Medienberichten. Unterhändler beider Seiten hätten sich nun auf eine 60-seitige Absichtserklärung zur Verlängerung der Waffenruhe und zur Aufnahme von Verhandlungen über das iranische Atomprogramm geeinigt. Zumal dies aus Teheran bisher nicht bestätigt wird, Kai. US-Vizepräsident J.D. Vance sprach dennoch schon von Fortschritten, unüberhörbar auf dem Rollfeld vor seinem dröhnenden Regierungsjet.
Well, I think it's hard to say exactly when or if the president is going to sign the MOU. We're going back and forth on a couple of language points.
Schauen Sie, was wir bereits erreicht haben. Angenommen, dass wir zu einer Einigung kommen. Wir werden die Straße von Hormuz wieder öffnen. Wir haben das Militär des Iran bereits dezimiert und sind in einer Position, in der wir das iranische Nuklearprogramm substanziell zurücksetzen könnten. Und zwar nicht nur für die Amtszeit dieses Präsidenten, sondern langfristig. Das ist eine sehr gute Sache für die amerikanische Bevölkerung. Also, wir sind noch nicht am Ziel, aber arbeiten dran.
Also, Kai, eine Einigung soll vorsehen, die Waffenruhe um 60 Tage zu verlängern. Der Iran würde sich zur vollständigen Öffnung der Straße von Hormuz innerhalb 1 Monats verpflichten, müsste aber vorher alle gelegten Seeminen beseitigen. Gleichzeitig gäben die USA ihre Blockade der iranischen Häfen auf und außerdem erkläre der Iran, nicht nach einer Atombombe zu streben. Während der verlängerten Feuerpause würden beide Kriegsparteien in Nuklearverhandlungen einsteigen, heißt es. Dabei dürfte es auch um den Verbleib des hoch angereicherten Urans des Iran gehen. J.D. Vance hat das hier gerade angesprochen. Und US-Präsident Trump, der hat sich nun einige Tage Zeit erbeten, um über eine Annahme der Absichtserklärung nachzudenken.
Und genau dieses Atomprogramm ist ja das komplizierteste Thema. Was weiter gilt, ist also erstmal diese Waffenruhe. Hält die denn wenigstens halbwegs, Stefan?
Ja, halbwegs ist ein gutes Wort, weil immer wieder Zwischenfälle gemeldet werden. Das iranische Regime warf den USA Mitte der Woche einen Bruch der Waffenruhe vor. Tatsächlich hatte das US-Militär nach eigenen Angaben in der Nacht zu Donnerstag ein Militärgelände in Bandar Abbas angegriffen, von dem Gefahr für die US-Streitkräfte und den kommerziellen Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz ausgegangen sei. Dabei seien mehrere Kampfdrohnen abgeschossen worden und eine Bodenkontrollstation zerstört worden. Die Luftschläge seien zurückhaltend und rein defensiv gewesen, hieß es vom Central Command, also von US-Seite. Dazu muss man wissen, Bandar Abbas liegt direkt an der Meerenge und gilt als einer der wichtigsten militärischen Stützpunkte des Iran in der Golfregion.
Und wie hat Teheran darauf reagiert?
Ja, es blieb nicht bei wütenden Worten. Nach iranischen Medienberichten reagierte das Regime mit militärischer Vergeltung. Die Revolutionsgarden sollen einen US-Luftwaffenstützpunkt in Kuwait angegriffen haben. Irans Außenamtssprecher Bagey sagte, mit Blick auf künftige Angriffe, sein Land werde alle Maßnahmen ergreifen, um sich zu verteidigen. Zuvor soll ein US-amerikanischer Öltanker versucht haben, die Straße von Hormuz zu durchqueren. Die Revolutionsgarden hätten ihn beschossen und zum Umkehren gezwungen, hieß es aus Teheran. Dies lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Die den iranischen Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim hatte zudem unter Berufung auf eine Militärquelle gemeldet, eine Rakete habe eine US-Drohne nahe der südlichen Hafenstadt Bushehr abgeschossen. Die US-Armee dementierte, ihre Luftwaffe habe keine Verluste zu verzeichnen, teilte dann das zuständige Regionalkommando CENTCOM in der Nacht zu Freitag auf der Plattform X mit. Und die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Für Ärger bei Donald Trump sorgten unterdessen Berichte, wonach der ebenfalls an die Straße von Hormuz grenzende Oman Gespräche mit dem iranischen Regime über die gemeinsame Kontrolle und Regulierung der Meerenge führen soll, angeblich auch über die für die Durchfahrt geforderten Gebühren. Teheran hatte ja jüngst eine neue Behörde eingerichtet, die fürs Abkassieren zuständig sein soll und prompt von den USA mit Sanktionen belegt wurde. Die Strafmaßnahmen sollen auch all denen gelten, die eine Durchfahrtgebühr an den Iran zahlen.
Das Beharren auf einer Maut für die Meerenge dürfte ja weder den Europäern noch den Chinesen gefallen. Gibt es schon irgendwelche Reaktionen?
Ja, du ahnst, wer am schnellsten reagiert hat. Der Mann im Weißen Haus, Trump, sagte auf eine entsprechende Reporterfrage:
Die Straße von Hormuz wird für alle offen sein. Es sind internationale Gewässer. Niemand wird sie kontrollieren. Der Oman wird sich wie alle anderen verhalten oder wir müssen sie in die Luft jagen. Das verstehen Sie schon.
Das klingt schon wieder verdächtig nach sehr kurzer Zündschnur. Donald Trump wirkt ja zunehmend in die Enge getrieben. Jetzt will er über die Absichtserklärung zur Verlängerung der Waffenruhe ein paar Tage nachdenken, wie es heißt. Welche Option hätte der US-Präsident denn noch, politisch oder auch militärisch?
Ja, aus meiner Sicht steht er vor der Wahl lauter schlechter oder sogar sehr schlechter Möglichkeiten. Natürlich könnte er klein beigeben und den ganzen Irankrieg einen fatalen Fehler nennen, aber es ist kaum vorstellbar, dass sein gigantisches Ego und seine gewaltige Angst, als Loser dazustehen, irgendwie diesen Weg auch nur denkbar scheinen lassen, Kai. Für weit wahrscheinlicher halte ich, dass der US-Präsident versuchen könnte, sich weiter mit der Behauptung durchzulavieren, die USA hätten den Krieg bravourös gewonnen und nach dem Triumph stehe ein Friedensschluss kurz bevor. Problem, selbst wenn seine Anhänger dies glauben sollten, die Börse und die Märkte, das sehen wir ja, die glauben es nicht. Trump könnte auch eine Drohung wahrmachen und den Krieg eskalieren. Der Haken dabei: erstens gehen den USA bei der Intensität der Angriffe manche Marschflugkörper und Raketen aus. Zweitens hat sich gezeigt, dass sich selbst mit heftigstem Bombardement weder eine Kapitulation noch ein Regimewechsel erzwingen lassen. Und dann bliebe nur ein hochriskanter und in den USA natürlich immens unpopulärer Bodeneinsatz, also diese Troops on the ground. Das würde dann vielleicht zu einer Art Sieg führen, aber unweigerlich auch zu Verlusten, vielleicht auch zu dem Verlust der Kongressmehrheit. Denn für die Chancen von Trumps Republikanern bei den Midterm-Wahlen im November wäre kaum etwas fataler als Bilder von Särgen gefallener US-Soldaten.
Und wie, Stefan, ist die Lage im Libanon? Das Land ist ja eigentlich keine Konfliktpartei im Irankrieg, aber die schwache Regierung konnte jahrzehntelang nicht verhindern, dass die pro-iranische Terrormiliz Hisbollah vom Libanon aus Israel bedroht und angreift. Von der offiziell geltenden Waffenruhe ist ja nicht mehr viel übrig, oder täuscht das?
Nein, das täuscht nicht. Wir sehen ja die Meldung, die israelischen Angriffe auf den Libanon nehmen zu. Staatlichen Angaben zufolge seien dabei unweit der Küstenstadt Sidon 6 Menschen getötet worden, darunter 2 Kinder und ihre Eltern. Bei einem israelischen Drohnenangriff auf ein Motorrad in der Nähe von Tyrus seien 2 Menschen getötet worden, darunter ein Kind, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit, und die Opfer seien syrische Staatsbürger gewesen. Auch ein Wohnhaus in einem südlichen Vorort der Hauptstadt Beirut wurde von der israelischen Luftwaffe beschossen. Israels Armee sprach von einem gezielten Angriff, ohne die Hisbollah-Miliz zu nennen. Und auch Israel meldete am Donnerstagmorgen Attacken. Im Norden des Landes sei eine Soldatin getötet worden, laut Medienberichten bei einem Drohnenangriff der Hisbollah nahe der libanesischen Grenze. Die Kämpfe gehen also weiter, Kai.
Und schon am Mittwochabend hatte die israelische Armee große Teile des Südlibanons zur Kampfzone erklärt. Was bedeutet das genau?
Naja, das bedeutet, dass Israels Premier Benjamin Netanyahu ernst macht, mit seiner Drohung mit äußerster Härte gegen die Hisbollah im Libanon vorzugehen. Für die Küstenstadt Tyrus und die Stadt Nabatieh und das Umland wurden großflächige Fluchtaufrufe an die Bewohner gerichtet. Sie wurden von Israels Armee ja regelrecht gedrängt, sich nördlich des Sarani-Flusses in Sicherheit zu bringen. Und die Folge waren dann prompt lange Staus in Richtung Beirut. Es geht um eine sichere Pufferzone im Grenzgebiet. Aber Kai, wir reden da über 15% der Fläche des Libanon, also fast ein Sechstel des Landes. Und während die libanesische Regierung versucht, mit Israel zu verhandeln, lehnt die pro-iranische Hisbollah-Miliz dies ja weiter ab.
Und Neuigkeiten gibt es auch betreffend einen inzwischen leider fast vergessenen Krieg, so muss man es nennen. Ich meine den zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen.
Ja, auch dort gilt offiziell eine Waffenruhe schon seit Oktober 2025, die allerdings von beiden Seiten immer wieder gebrochen wurde. Vor anderthalb Wochen hatten israelische Einheiten den Militärchef der Terrororganisation Hamas, Yesedin al-Haddad, bei einem Luftangriff im Gazastreifen getötet. Und auch sein Nachfolger Mohammed Odeh sei nun eliminiert worden. Das meldete am Mittwoch Israels Verteidigungsminister Katz auf der Online-Plattform X und fügte hinzu:
Wir haben uns verpflichtet, jeden auszuschalten, der das Massaker vom 7. Oktober ausgeführt hat. Und genau das werden wir tun.
Ja, und weil es schon mehr als 2,5 Jahre her ist, am 7. Oktober 2023 waren Terroristen der Hamas und ihre Verbündeten vom Gazastreifen aus nach Israel eingedrungen. Bei Massakern im Süden des Landes töteten sie mehr als 1200 Menschen, 251 Opfer verschleppten sie in den Gazastreifen, und in den 2 folgenden Kriegsjahren wurden nach Hamas-Angaben mehr als 70.000 Palästinenser durch israelische Angriffe getötet. Das nochmal zur Erinnerung, und wir sehen, Kai, der Waffenstillstand in Gaza bleibt brüchig. Den Behörden zufolge haben israelische Angriffe seit der vereinbarten Waffenruhe mehr als 900 Menschen getötet. Im gleichen Zeitraum wurden nach israelischen Angaben 4 israelische Soldaten getötet. Israel und die Hamas befinden sich also weiter in einer Sackgasse. Bei den Verhandlungen über einen US-Plan für Gaza, den wir schon fast vergessen haben, der ja eigentlich unter anderem den Rückzug israelischer Truppen und die Entwaffnung der Hamas vorsieht.
Dann schwenken wir mal in die Ukraine, deren Präsident sich ja seit dem Krieg im Nahen Osten noch mehr als ohnehin schon mühen muss, dass sein von Russland überfallenes Land im 5. Kriegsjahr nicht vergessen, nicht übergangen wird.
Ja, Selenskyj hat gelernt, damit umzugehen. Man verstehe ja, dass sich viel der weltweiten Aufmerksamkeit gerade auf den Krieg im Iran konzentriere. Aber auch der Krieg hier in Europa müsse beendet werden. Ein äußerst blutiger Krieg, hat er gesagt, noch unter dem Eindruck des Großangriffs auf Kiew, sagte Volodymyr Selenskyj in einer Videoansprache am Dienstag.
Je früher wir in der Lage sind, besseren Schutz vor ballistischen Raketen bereitzustellen, umso eher werden wir in der Lage sein, die Diplomatie funktionieren zu lassen. Solange sich Russland nur auf Raketen verlässt, ist sein Interesse an Diplomatie nicht echt. Das müssen wir korrigieren und das können wir nur mit den USA. Die Ukraine ist dankbar für all die Unterstützung der Amerikaner und die Ukraine wird noch dankbarer sein für einen würdevollen Frieden und garantierte Sicherheit.
Das hat der ukrainische Präsident den Amerikanern Anfang der Woche auch schriftlich gegeben. Er hat einen Brief nach Washington geschickt, ungewöhnlicherweise an gleich zwei Adressaten, nämlich an Präsident Trump und den US-Kongress. Darin bittet Selenskyj um Patriot-Raketen vom Typ PAC-3 und zusätzliche Systeme. Die Ukraine wolle damit russische ballistische Raketen und andere russische Raketenangriffe stoppen. Aber auch Europa wird als Partner immer wichtiger für Kiew, zum gegenseitigen Nutzen, wie Selenskyj betont. Bei seinem Besuch in Schweden haben beide Länder am Donnerstag ein Abkommen zur Luftverteidigung bekannt gegeben. Die Ukraine wolle 2,5 Milliarden Euro aus einem EU-Darlehen zum Kauf von bis zu 20 Gripen-Kampfflugzeugen der neuesten Bauart bereitstellen. Das teilte die schwedische Regierung mit und Stockholm werde seinerseits Kiew 16 ältere Modelle der schwedischen Gripen-Jagdbomber überlassen. Die 16 gespendeten Flugzeuge würden Anfang 2027 ausgeliefert, sagte Ministerpräsident Ulf Kristersson bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Selenskyj auf einem Luftwaffenstützpunkt im 70 Kilometer nördlich von Stockholm gelegenen Uppsala. Und der ukrainische Präsident war dann auch beim EU-Außenministertreffen auf Zypern dabei, Kai.
Die Stärkung der Luftverteidigung bleibe Top-Priorität. Man bereite auch einen Drohnendeal vor, von dem auch Europa profitieren werde, kündigte Selenskyj dort an. Es sei, Zitat, unmöglich, sich Europas Sicherheit ohne die Ukraine vorzustellen. Ein betont selbstbewusstes Statement, muss ich sagen.
Ja, fand ich auch. Der Mann muss ja auch seit Jahren die Balance halten zwischen Bitten, Überzeugen und Drängen. Nach dem Großangriff auf Kiew, über den wir ja auch hier berichtet hatten, fordert Selenskyj weitere Patriot-Systeme. Dafür würde die Ukraine zusätzliches Geld benötigen, denn das Verfahren ist ja nach wie vor, die Ukraine bestellt in den USA und die Europäer begleichen dann die Rechnung. Und zum anderen fordert Kiew eine Verschärfung der Sanktionen gegen den Aggressor. Wir hören, dass EU-Botschaftern in Kiew Trümmerteile von Raketen, KH-101 Marschflugkörpern sowie Geran-2-Drohnen gezeigt wurden, die vom nächtlichen Angriff auf den 24. Mai stammen sollen. Darin Bauteile aus Deutschland, aus der Schweiz, den USA, Großbritannien, Japan und China, hergestellt, wohlbemerkt, in diesem Jahr. Und auch bei der Suche nach einem möglichen Friedensvermittler will man auf dem europäischen Kontinent weitermachen. Kein Wunder, die Sondergesandten des US-Präsidenten, die haben sich aus europäischer Sicht nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Steve Witkoff und Jared Kushner wurden und werden in Kiew eher mit Skepsis beäugt. Die EU müsse ihr diplomatisches Engagement für eine Beendigung des russischen Angriffskrieges in der Ukraine verstärken, auch mit Putin direkt verhandeln, heißt es nun in Brüssel. Von einem EU-Sonderbeauftragten reden da manche schon. Aber die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas, die hat diese Diskussion beim Treffen auf Zypern abgebügelt und vor einer Falle Putins gewarnt. Wenn man jetzt Namen möglicher EU-Sondergesandten ventiliere, dann würde man Russlands Herrscher das Signal senden, er könne sich eine besonders genehme Person auswählen. Du erinnerst dich, Kai, Putin hatte kürzlich bekanntlich schon seinen Freund Gerhard Schröder vorgeschlagen.
Ich erinnere mich. Dann lass uns noch auf die aktuelle Lage in der Ukraine gucken.
Ja, ich mach's kurz und beginne mit ukrainischen Angriffen auf Russlands Ölsektor. Drohnen sollen in der Nacht zu Freitag eine Raffinerie des russischen Lukoil-Konzerns in Wolgograd getroffen haben, wodurch ein Brand ausbrach. Das berichtet der als unabhängig geltende russische Telegram-Nachrichtenkanal Astra. Und bereits in der Nacht zum Mittwoch haben ukrainische Drohnen laut Generalstab in Kiew die Ölraffinerie in Tuapse getroffen. Russlands Luftangriffe auf die Ukraine gehen ebenfalls weiter. Ich greife einen heraus, weil er zum Ende der Woche für viel Aufsehen in der NATO sorgt. Mit Drohnenschwärmen haben die russischen Streitkräfte in der Nacht zu Freitag die ukrainische Stadt Ismail angegriffen, den größten Hafen des Landes an der Donau. Ismail liegt also in der Region Odessa und damit auch unweit der rumänischen Grenze. Und tatsächlich ist eine russische Drohne in ein 10-stöckiges Wohnhaus in der rumänischen Grenzstadt Galatil eingeschlagen. 2 Menschen seien verletzt worden. Rumänien wirft Russland nun eine so wörtlich schwere und unverantwortliche Eskalation vor. In Bukarest wurde der russische Botschafter einbestellt und das NATO-Land hat Generalsekretär Mark Rutte über den Vorfall informiert und darum gebeten, Drohnenabwehrkapazitäten nun schneller als ursprünglich geplant nach Rumänien zu transferieren. Wir sehen, Kai, die Sorge ist groß, dass Russland auch NATO-Staaten in seinen Angriffskrieg in die Ukraine hineinzieht.
Womit wir beim Thema wären. Vielen Dank, Stefan, für diesen ausgiebigen Überblick. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunkt. Was ist, wenn Russland die NATO angreift? Das ist eine Frage, die uns bei Streitkräfte und Strategien schon oft beschäftigt hat. 2029, das ist das Datum, das von europäischen und deutschen Geheimdiensten stets genannt wurde, bis zu dem Russland die nötige Stärke erlangt oder nach einem möglichen Waffenstillstand in der Ukraine wieder erlangt hätte. Andere warnen, es könnte auch schneller gehen. Mehrere mögliche Angriffsszenarien kursieren und auch einer von Europas renommiertesten Militäranalysten hat ein solches jetzt für sein neues Buch entworfen, Franz-Stefan Gadi, mit dem ich sprechen konnte. Herr Gadi, Sie sind Österreicher, ich erreiche Sie in Wien. Aber Ihr Szenario betrifft auch Deutschland. Vielleicht schildern Sie es zur Einführung erstmal.
Sehr gerne. Also das Szenario beinhaltet einen konventionellen russischen Angriff auf Litauen im Jahr 2029. Vor diesem konventionellen Angriff, also bevor russische Truppen über die Grenze in Litauen einmarschieren, ist es so, dass es mehrere Monate eine Phase der hybriden Kriegsführung gegeben hat, also Sabotageaktionen, Desinformationskampagnen, Anschläge. Und diese Art der Kriegsführung stoppte dann plötzlich in meinem Szenario Ende 2028 und dann war eine seltsame Pause. Auch die russische Kriegsrhetorik, also es handelt sich in meinem Szenario um die Erweiterung eines Szenarios, eines Planspiels, an dem ich im Dezember 2025 an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr teilgenommen hatte und wo ich die Rolle des russischen Generalstabschefs innehatte. Und plötzlich eben hören diese Drohungen auf, die der Kreml über Monate lang in den letzten Wochen 2028 eben gegen den Westen gerichtet hatte, eben bezüglich einer humanitären Katastrophe in Kaliningrad und der Kreml, der eben auch warnte vor einer neuerlichen Aggression der NATO und dass die NATO quasi Russland hier zwingt zum Handeln und andere ähnliche Rhetorik. Da gab es dann plötzlich um die Jahreswende in meinem Szenario von 2028 auf 2029 eben so eine Pause und dann schlägt plötzlich und ganz rasant und mit voller Wucht Russland los und überfällt Litauen. Aber es bleibt eben nicht nur bei diesem Kriegsschauplatz in Osteuropa, weil Russland sofort, wie es in Litauen einmarschiert, auch andere Länder angreift in der strategischen Tiefe der NATO, um dort quasi den NATO-Nachschub zu unterbinden, um zu verhindern, dass NATO-Truppen, das NATO-Material, das gepanzerte Fahrzeuge und alle anderen möglichen Waffensysteme und Kriegsgerät eben nicht nach Polen oder eben ins Baltikum überhaupt kommen kann und schlägt hier mit Präzisionswaffensystemen zu, mit Drohnen, mit Marschflugkörpern und ballistischen Raketen. Und hier geht es darum, die Tiefe der NATO zu bewirken, also die strategische Tiefe, die verschiedenen wichtigen logistischen Drehscheiben der NATO eben zu zerstören. Und da gibt es vor allem 4 Länder, die wichtig sind für Russland. Einerseits die Drehscheibe Deutschland, also die Bundesrepublik, dann die Drehscheibe Tschechien, dann, obwohl es nicht ein NATO-Mitgliedsland ist, die Drehscheibe Österreich und dann Slowenien. Und alle 4 Länder werden relativ gleichzeitig angegriffen von russischen Drohnen, Raketen, aber auch Saboteuren am Boden. Natürlich werden sie unterstützt von Operationen im Cyberraum, einer ja, Informationskriegsführung. Und der Krieg ist plötzlich in Deutschland. Und der Krieg ist plötzlich auch in Österreich und in diesen anderen Ländern. Und plötzlich erlahmt der NATO-Nachschub durch diese Länder. Und während meiner Recherche für dieses Szenario war ich natürlich auch mit sehr vielen Soldaten, Soldatinnen der deutschen Bundeswehr in Kontakt und anderen Regierungsquellen in Deutschland, aber auch in Tschechien und in Österreich und Slowenien. Und ich war tatsächlich entsetzt, mit wie wenig Wirkmitteln, also militärischen Mitteln, Russland hier den NATO-Nachschub in Deutschland alleine unterbinden kann.
Das heißt, Herr Gadi, Entschuldigung, wenn ich da gleich reingehe, Deutschland ist ja die entscheidende Logistik-Drehscheibe für die NATO, aber Sie sagen, es hat im Moment jedenfalls nicht die Mittel, um darauf adäquat reagieren zu können, auf einen solchen russischen Überraschungsangriff.
Das stimmt. Also das Szenario spielt im Jahr 2029 und ich faktorierte da auch schon ein, was quasi an Nachwuchs bzw. zusätzliche militärische Fähigkeiten für die Bundeswehr erwartet werden kann in diesem Zeitfenster. Und obwohl es beachtliche Fortschritte bis zum Jahr 2029 geben würde, ist es so, dass Deutschland nicht flächendeckend gegen derartige russische Angriffe verteidigt werden kann. Es gibt ein sogenanntes Gleichzeitigkeitsproblem. Das heißt also, verschiedene simultane oder gleichzeitige Angriffe würden die deutschen Truppen innerhalb der Bundesrepublik überfordern. Es würde auch nicht genügend Luftverteidigungssysteme geben, vor allem in der Drohnenabwehr würde es Defizite geben, aber auch in der Abwehr von ballistischen Raketen, vor allem Mittelstreckenraketen. Es würde ein allgemeines Munitionsproblem geben. Und das Hauptproblem, das ich sehe, ist, dass wir hier viel zu langsam sind in Deutschland, aber auch in diesen anderen Ländern. In Österreich ist die Thematik noch eine andere wegen der sogenannten österreichischen Neutralität, wo ein Großteil der Bevölkerung glaubt, weil wir eben neutral sind, wären wir überhaupt nicht Ziel irgendwelcher Angriffe. Und ich halte ja mit diesem Buch dagegen und sage, es ist eine militärische Notwendigkeit Russlands, wenn es die Tiefe oder die strategische Tiefe der NATO und die Verkehrsrouten und logistische Nachschubwege lahmlegen will, muss es Österreich auch treffen, weil Österreich geografisch zentral tatsächlich ist für die NATO und für den Nachschub. Dass eben hier ein riesiges Defizit noch über Jahre bestehen wird, um eben diese Drehscheiben im Herzen der NATO effektiv gegen derartige russische Angriffe zu verteidigen.
Aber wie reagiert denn die NATO überhaupt dann in ihrem Szenario? Greifen etwa die USA auch ein, woran es ja immer wieder jetzt Zweifel gibt, ob die Amerikaner wirklich US-Soldatenleben riskieren würden für einen Angriff Russlands in Europa? Wie wehrt sich die NATO dort und wie wehrt sich auch Deutschland?
Also meine Annahme aus heutiger Sicht ist, dass die Vereinigten Staaten mit großer Sicherheit eingreifen würden, aber sie würden nicht im Ausmaß eingreifen, wie es wahrscheinlich vermutet würde von einem Großteil der Bevölkerung beziehungsweise auch von vielen Wählerinnen und Wählern in der Bundesrepublik, aber auch in anderen europäischen Ländern. Also die Vereinigten Staaten unterstützen Europa auch in meinem Szenario. Aber es ist so, dass die Amerikaner sagen, okay, Europa geht voran. Ihr setzt die ersten Schritte. Ich bin hierbei relativ spezifisch in meinem Szenario und sage eben, die Amerikaner geben den Europäern, den europäischen Mitgliedsländern der NATO vor, dass sie den ersten Gegenangriff führen müssen und nicht mehr die Amerikaner die Speerspitze eben für diese Kampfgruppe bilden. Und dass da auch die Europäer hier ihre Flugzeuge zuerst einsetzen müssen, ihre Waffensysteme zuerst, und dass die Amerikaner unterstützen, aber nicht mehr federführend sein können in diesem ganzen Szenario. Und das lähmt die politische und militärische Entscheidungsfindung der NATO. Das macht sie auch weniger effektiv. Aber in meinem Szenario ist es auch so, dass Russland nicht unmittelbar einen Erfolg erzielt im Baltikum, sondern dass es vielmehr wie in der Ukraine quasi einen Abnutzungskrieg gibt. Also das Szenario zieht sich über mehrere Monate, also über ein Jahr. Wie lange der Krieg dauert, das lasse ich offen in meinem Szenario. Und ich zeige einfach, dass dieser Krieg geprägt ist von Abnutzung, also von großen Verlusten an Menschen und Material auf beiden Seiten, aber dass gleichzeitig eben es auch bedeutet, dass wenn dieser Konflikt an der Front oder unmittelbar an der Front nicht entschieden werden kann, dass der Krieg sich im 21. Jahrhundert dann immer mehr in die Etappe verlagert, also nach Deutschland, nach Tschechien, nach Polen selbst, in diese ganzen anderen Länder in der Tiefe, wo man versucht eben indem er den Nachschub abschneidet oder schon Ziele in der Tiefe des Raums zerstört, möglicherweise einen Vorteil an der Front zu erzielen. Und das versuche ich zu skizzieren, natürlich mit einem größeren Fokus im Buch auf Österreich, aber es ist eingebettet in dieses Gesamtszenario eines NATO-Russland-Krieges. Und ich glaube, die schlechten Nachrichten für Deutschland oder für die NATO insofern ist, dass Österreich im Buch nur relevant wird, weil es eben relativ einfach ist für Russland, die Drehscheibe Deutschland auszuschalten beziehungsweise temporär eben die NATO zu behindern, Nachschub über Deutschland eben im größeren Ausmaß an die Ostfront oder an die NATO-Ostflanke eben zu senden. Und das ist natürlich eine ernüchternde Analyse, würde ich jetzt meinen.
Und was müsste dann aus Ihrer Sicht dringend passieren, um so einem Szenario entgegenzuwirken oder um auf so etwas vorbereitet zu sein?
Hier gibt es mehrere Aspekte und ich glaube, also in Bezug auf Österreich, wenn ich das kurz erwähnen darf am Anfang, ist es so, dass Österreich klar definieren muss, was die Neutralität bedeutet im Kriegsfall. Österreich sieht die Neutralität nicht als ein Instrument für den Krieg, sondern vielmehr als ein identitätsstiftendes Instrument für den Frieden. Also die Neutralität wird durch den Frieden und durch die österreichische Identität gedacht und nicht durch den Krieg, wofür sie eigentlich konzipiert ist. Und in dieser Hinsicht gibt es keine genauen Pläne, keine politischen Vorgaben, wie zum Beispiel das Verhältnis Österreichs mit der NATO wäre in solch einem Kriegsfall. Und das schafft Planungsunsicherheit für die österreichischen Streitkräfte, das österreichische Bundesheer. Ist es so, dass das Bundesheer mit der Bundeswehr sich koordinieren darf? Würde die deutsche Bundeswehr zum Beispiel Radardaten austauschen mit dem österreichischen Bundesheer, um die österreichische Luftverteidigung zu stärken? Wäre es so, dass deutsche Truppen auf österreichischem Boden operieren dürften oder italienische, wie es in meinem Szenario vorkommt? Wer würde unter welchem Kommando stehen? All diese Dinge sind nicht gelöst in Österreich, weil aus vielerlei politischen Gründen, also Neutralität in Österreich ist gleichzusetzen oder Kritik an der Neutralität in Österreich ist gleichzusetzen mit der Kritik zum Beispiel am zweiten Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung, des sogenannten Second Amendments, also wo es eben um die Waffenrechte geht oder die Rechte, persönlichen Rechte geht, darauf eben Waffen zu besitzen in den USA. Also es ist nahezu politischer Suizid, eben die Neutralität in irgendeiner Weise in Frage zu stellen in Österreich, wobei sich das auch im Moment ändert und ich hoffe, mit meinem Buch auch einen kleinen Beitrag hierbei leisten zu können. Aber also auf österreichischer Seite ist es klar eben, dass primär hier das Konzept der Neutralität überdacht werden muss. Was Deutschland und die anderen NATO-Länder betrifft, ist es so, dass es hier überwiegend also quantitative Maßnahmen bedarf und dann Maßnahmen im Fähigkeitsaufbau eben der Bundeswehr. Das heißt also zusätzliche Luftverteidigungssysteme, integriertere, gestaffelte Luftverteidigungssysteme, die eben im elektromagnetischen Spektrum operieren können. Das heißt also gegnerische Drohnen stören können, aber gleichzeitig auch abschießen können mit Schnellfeuerkanonen oder mit relativ billig produzierten Raketen, aber auch eben um ballistische Mittelstreckenraketen aus Russland wie die Oreschnik zum Beispiel, die ja vor einigen Tagen auch in der Ukraine zum Einsatz gekommen ist und die konzipiert ist, eigentlich Flugplätze, NATO-Flugplätze eben zu bombardieren, um sich dagegen zu verteidigen. Aber natürlich auch, um genügend Heimatschutztruppen aufzustellen, die auch gut genug ausgebildet sind und in größerer Anzahl vorhanden sind, um gegen Saboteure am Boden in Deutschland auch zu agieren, weil die gibt es sicher. Und im Rahmen meiner Recherche hat sich natürlich auch ergeben, dass mit großer Wahrscheinlichkeit Russland bereits alle diese Zielkataloge angefertigt hat, um eben diese Verkehrsverbindungen, diese Verkehrsknotenpunkte, die kritische Infrastruktur eben, die den Verkehr ermöglicht, eben im Ernstfall, im militärischen Kriegsfall auszuschalten in all diesen Ländern. Und da bedarf es eben eine gewisse Mannstärke. Und eine Mannstärke alleine genügt hier natürlich nicht, sondern es bedarf auch einer guten Ausbildung. Und hier, wenn wir nicht darüber hinwegkommen, in Deutschland zum Beispiel die Wehrpflicht wieder einzuführen, weil einfach die Truppe wachsen muss, um eben dieses Gleichzeitigkeitsproblem zu lösen. Das heißt also, wenn Anschläge oder russische Trupps in kleinen Gruppen an, weiß nicht, 30, 40 verschiedenen Stellen plötzlich gleichzeitig losschlagen in Deutschland, vielleicht sind es nur 5, 6, 7, 8, 9 Saboteure, die dort möglicherweise agieren und irgendeinen Verkehrsknotenpunkt versuchen lahmzulegen oder Schienen sprengen oder Stellwerke versuchen zu beschädigen, Kraftwerke eben sabotieren. Aber selbst da wäre die deutsche Bundeswehr wahrscheinlich und andere Sicherheitsbehörden in Deutschland überfordert. Also wir müssen das wirklich durchdenken, wie es auch teilweise passiert im Operationsplan Deutschland. Ich argumentiere ja auch in meinem Buch, wir brauchen einen Operationsplan Österreich. Also hier ist Österreich noch weiter hinten. Aber gleichzeitig ist Österreich bei anderen Aspekten einen Vorteil, wie zum Beispiel, dass Österreich nach wie vor die Wehrpflicht hat und hier relativ schnell nach oben skalieren kann im Vergleich zu Deutschland, wobei es auch hier größere Defizite eben gibt in der Ausbildung und auch, weil der Wehrdienst in Österreich nicht lange genug ist, meines Erachtens nach, und ich schreibe auch darüber. Also hier gilt es einfach, glaube ich, zuallererst zu sagen, dass im Kriegsfall eben der Krieg nicht allein im Baltikum vorzufinden ist, sondern dass dieser Krieg im 21. Jahrhundert, weil sich dieses Kriegsbild ja sehr rasant geändert hat und vor allem es geprägt ist von diesem Krieg über längere Distanzen, also Präzisionskriegsführung über längere Distanzen, wie wir es auch im Iran-Israel-USA-Krieg jetzt erlebt haben die letzten Monate, dass es eben nicht so ist, dass man in der Etappe oder hinter der Front sicher ist, sondern dass man damit rechnen muss, eben, dass wenn es zu einer Pattsituation an der Front kommt oder überhaupt ein Krieg ausbricht, dass eben nicht nur an der Front gekämpft wird und 10, 20, 30 Kilometer dahinter, sondern eben, dass auch die Tiefe des Raums hier Ziel von Angriffen oder Kriegsschauplatz werden kann. Und das ist, glaube ich, etwas, was in Deutschland, in Österreich erst in die Köpfe nicht nur der gesamten Bevölkerung, sondern auch von politischen Entscheidungsträgern und Trägerinnen kommen muss.
Weshalb ja auch viele argumentieren, dass die ja eigentlich geplante Stationierung von Tomahawk und von Hyperschallwaffen durch die USA in Deutschland so notwendig gewesen wäre. Ich würde gerne mit Ihnen über den Zeitpunkt noch einmal kurz sprechen wollen. Es wurde ja von den deutschen Nachrichtendiensten, aber auch von europäischen dieses Jahr 2029 öffentlich ins Spiel gebracht, bis zu dem Russland soweit sein könnte, ein NATO-Land anzugreifen. Auch bei Ihnen spielt ja das Jahr 2029 eine große Rolle. Würden Sie sagen, das ist das realistischste Szenario oder könnte es auch früher passieren? Wie sehen Sie das mit diesem Zeitpunkt?
Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, was die Methodik dahinter ist, weil ich glaube, die breitere Bevölkerung kann sich oft nicht viel vorstellen, wenn 8 oder 9 verschiedene Nachrichtendienste in Europa oder auch die amerikanischen Nachrichtendienste davon sprechen, oh, Russland könnte in einem Jahr, könnte in 2 Jahren, könnte in 3 Jahren, könnte in 4 Jahren, könnte in 5 Jahren eben fähig sein, ein NATO-Land anzugreifen. Man muss hier sehr konkret sein, was damit gemeint ist. Und meine Annahme ist die folgende. Erstens, dass es wahrscheinlicher ist, dass Russland die NATO angreift, wenn es einen brüchigen, aber doch einen Waffenstillstand in der Ukraine gibt, weil nur ein auch brüchiger Waffenstillstand zusätzliche Kräfte freisetzt innerhalb Russlands, eben, die dann verschoben werden können, also Truppen, eben, die abgezogen werden können aus der Ukraine, um sie dann frei zu haben für Operationen gegen ein NATO-Land. Der zweite größere Punkt ist der oder der Trugschluss der, oder die Analyse fokussiert sich oft zu stark auf die quantitative Seite beziehungsweise auf die materielle Ebene. Quasi wird angenommen, dass Russland dann erst angreifen kann, wenn es eine gewisse Anzahl von neuen Waffensystemen in den Arsenalen hat beziehungsweise wenn die Munitionsvorräte wieder aufgefrischt sind oder wenn eine gewisse Anzahl von Raketen wieder eingelagert oder bereitgestellt wurde oder gepanzerte Fahrzeuge, eben, die monatlich produziert werden, eine gewisse Zahl erreichen und so weiter. Tatsächlich ist es so, dass Russland jetzt schon genügend Munition und Material hätte, um die NATO anzugreifen. Was die meisten übersehen, ist, dass die Geheimdienste nicht so sehr rein von diesen materiellen Aspekten ausgehen, sondern vielmehr ist das alles Entscheidende, wie gut die russischen Truppen ausgebildet sind, beziehungsweise wie viel Zeit oder wie lange die Verschnaufspause nach einem Waffenstillstand in der Ukraine ist, um die russischen Truppen, aber vor allem die russischen Unteroffiziere und Offiziere auszubilden, um sie zu befähigen, den Kampf der verbundenen Waffen in einem Großverband zu führen. Was meine ich damit? Quasi, Russland wird dann bereit sein, ein NATO-Land anzugreifen, wenn es fähig ist, Brigade-äquivalente Kräfte im Kampf der verbundenen Waffen gegen die NATO zu führen. Was bedeutet das? Das heißt also, einen Großverband ungefähr von 3.000 bis 5.000 Mann effektiv koordiniert in einem Angriff einsetzen. was Russland im Moment nicht kann an der Front. Im Moment ist es so, dass in der Ukraine hauptsächlich kleinere Gefechte stattfinden, die davon geprägt sind, eben, dass es oft nur Begegnungsgefechte sind, keine größeren Operationen, das nicht nur ein Resultat ist, und das möchte ich auch immer unterstreichen, wegen dem sogenannten gläsernen Gefechtsfeld. Ich mag den Ausdruck nicht, ich rede immer von einem halbgläsernen Gefechtsfeld in dieser Hinsicht, weil derartige Gefechte haben nämlich schon 2022 und 2023 im kleineren Rahmen stattgefunden, bevor es eben diese Übersättigung des Gefechtsfeldes mit unbemannten Systemen eben gab. Und vielmehr war es das Resultat eben von dem fehlenden Trainingslevel oder der fehlenden Ausbildung der ukrainischen und russischen Soldaten eben, die eben nicht im Großverband mehr angreifen konnten, weil sie nicht dafür ausgebildet sind. Es bedarf einer längeren Zeit hier, um die Soldaten effektiv für solche Operationen auszubilden. Und meine Annahme ist einfach, dass Russland ungefähr 2 Jahre, 1,5, 2 Jahre, manche meinen 3 Jahre, da gehen eben die Meinungen unter Militäranalysten auch auseinander, eben fähig sein wird, in den Kampf der verbundenen Waffen eben auf der Brigadeebene, also nennen wir jetzt mal die Anzahl von 3.000 bis 5.000 Mann und mehrere hundert Gefechtsfahrzeuge, effektiv eben durchzuführen. Also es geht ja überwiegend darum, die Soldaten in Russland Streitkräften eben dafür eben gut auszubilden. Und daher kommt man auf diese Zahl 2029 oder vielleicht auch 2030, wobei das sind jetzt Schätzungen auch, muss man dazu sagen. Und das ist ja nur die reine Fähigkeitenseite. Es gehört ja auch immer die Absicht dazu. Also was wäre die Absicht in Russlands in dieser Hinsicht? Und da meine ich, dass wir einer besonderen gefährlichen Phase zusteuern. Daher habe ich auch dieses Buch geschrieben. Paradoxerweise, weil eben Russland in der Ukraine nicht den Erfolg gehabt hat, den es wohl erwartet hätte. Und weil die russischen Verluste in der Ukraine relativ hoch waren seit Ausbruch des Krieges und weil Russland in gewisser Weise ja seine Zukunft oder seine wirtschaftliche und politische Zukunft gegenüber der Europäischen Union und Europa im Allgemeinen für die nächsten Jahre verwirkt hat. Und ich nenne das immer ein Hammer- und Nagelproblem. Wenn also Russland jetzt nur mehr einen Hammer übrig hat, das heißt die Streitkräfte, die sehr effektiv nach wie vor sind, vor allem die Luftstreitkräfte, die eine große Rolle in einem Krieg gegen die NATO spielen würden. Und wenn man bedenkt, dass die Raketenproduktion seit 2022 sich verdreifacht, verfünffacht hat für alle Raketensorten und Arten im russischen Arsenal, dass die russischen Streitkräfte größer sein werden am Ende dieses Krieges als zu Beginn und Kampferfahrene und dass man ihnen vor allem eine Verschnaufpause gibt, wo endlich eben die Truppen besser ausgebildet werden können und nicht in irgendeinen Fleischwolf geworfen werden müssen im südlichen Donetsk, um den Rest des Donbasses zu erobern, dann ist es so, dass Russland ja plötzlich eben alle Probleme in Europa als Nägel sehen würde, wofür es eben den Hammer benötigt. Also um seine Politik durchzusetzen, bleibt Russland dann nur eben die Armee bzw. die Streitkräfte. Und das ist, glaube ich, eine sehr gefährliche Mischung, wenn man auch noch dazu bedenkt, dass unsere Nachrüstung in Europa eben wegen diesen Defiziten, auf die ich hingewiesen habe und vor allem eben, wenn man bedenkt, die mangelnde Luftverteidigung in Deutschland, dass hier es ein Verwundbarkeitsfenster geben wird über die nächsten Jahre. Ich kann Ihnen nur eine Zahl nennen. Russland wird bis zu Ende des Jahres über 120.000 Garand 2, also Shahid 136 Drohnen, die auch jetzt im Irankrieg im Einsatz waren, wobei das sind andere Varianten jetzt, die in Russland zum Einsatz kommen bzw. von Russland verwendet werden. Über 120.000 von diesen werden bis Ende des Jahres produziert werden von Russland. Und alle diese Drohnen können Deutschland erreichen mit 40 bis 50 Kilogramm Sprengköpfen eben pro Drohne. Und dagegen haben wir so gut wie keine effektive Verteidigung in der breiten Masse. Wir können punktuell abwehren, aber es würde sehr schnell der Fall sein, dass die deutsche Luftverteidigung oder die NATO-Luftverteidigung übersättigt werden würde von diesen Angriffen. Also wenn zuerst Tausende von diesen Drohnen losgeschickt werden auf Deutschland, auf deutsche Häfen, auf andere Verkehrsknotenpunkte in Deutschland, gefolgt von Marschflugkörpern, eben also KH-101 Marschflugkörper, die auch Deutschland erreichen, vielleicht eine Handvoll von Oreschnik Mittelstreckenraketen für die Flugplätze, gefolgt eben von Saboteuren. Also das ist dann schon ein sehr düsteres Bild, was ich hier male. Und man darf nicht vergessen, wir glauben ja, dass die NATO effektiver und besser kämpfen würde, als die Ukraine. Und dazu möchte ich sagen, ja, das stimmt in gewisser Weise, wenn die Amerikaner voll auf unserer Seite stehen würden. Aber auch bei den Amerikanern ist es so, dass es enorme Defizite gibt. Und das hat mit der Infrastruktur zu tun. Weil warum die NATO den Russen überlegen sein würde, hat sehr stark mit der Dimension Luft zu tun, also mit der überlegenen NATO-Luftkriegsführung. Und hier ist es aber auch so, dass durch diese Angriffe in der Tiefe mit ballistischen Raketen, Marschflugkörpern, aber auch Drohnen es so sein kann, dass Russland es schaffen könnte, eine große Anzahl von Kampfflugzeugen der NATO bereits am Boden zu zerstören. Warum? Weil wir nicht die notwendige Infrastruktur haben, um eben die ganzen Flugzeuge quasi in Stahlbeton oder eben befestigte Unterstände eben zu bringen, zu ziehen. Also hier sind auch die Flugplätze der NATO in ganz Europa verwundbar und es nutzt natürlich nichts, wenn wir effektiv in der Luft sind als NATO und den Russen überlegen sind, wenn unsere Maschinen nicht starten können. Also ich glaube, wir müssen hier sehr genau auch auf unsere Streitkräftestruktur schauen und auch schauen, wie können wir hier die Überlebensfähigkeit quasi unserer Luftwaffen steigern, weil letztendlich wird sehr viel davon abhängen, wie effektiv eben die Dimension Luft hier auf die Dimension Boden, also den Landkrieg hier einwirken kann. Und all das gemeinsam, ja, macht mir natürlich Sorgen. Und ich muss zum Schluss natürlich sagen, nirgendwo steht geschrieben, dass dieses Szenario eben tatsächlich passieren muss. Es geht hier vielmehr darum, ein Szenario zu skizzieren, um quasi das Schlimmste zu verhindern in Zukunft.
Das heißt, damit haben Sie die Antwort auf meine Frage quasi schon vorweggenommen, weil es ja auch viele gibt, die sagen, Russland schafft es jetzt noch nicht mal in der Ukraine zu gewinnen. Wer sagt denn, dass die dann für die NATO bedrohlich werden? Würden Sie denn sagen, je besser sich die NATO, je besser sich Deutschland und auch Österreich und die anderen europäischen Länder auf so ein Szenario vorbereiten, umso unwahrscheinlicher wird das?
Ja, weil ich sehe nicht das Problem eines sogenannten Sicherheitsdilemmas. Also die Idee, dass wir jetzt nachrüsten und dann Russland nachrüsten muss und Russland fühlt sich bedroht von der NATO wegen unserer Nachrüstung, weil wir eigentlich noch so ein sehr großes Defizit aufzuholen haben, dass Russland hier in unmittelbarer Zukunft nicht militärisch sich bedroht fühlen muss. Natürlich ist es auch so, dass es letztendlich darum geht, wie sich eine einzelne Figur in Russland militärisch bedroht fühlt. Es ist eine Autokratie, eine Diktatur. Ich rede natürlich von Wladimir Putin und auch sein Regime. Und in dieser Hinsicht ist es aber auch so, dass Wladimir Putin 2014 diese neue Spirale der militärischen Konfrontation losgetreten hat zu einem Zeitpunkt, wo die europäischen Wehretats, die Verteidigungsbudgets auf einem historischen Tiefstand in allen Ländern war, wo auch nach der NATO-Osterweiterung, sobald ein osteuropäisches Land der NATO beigetreten ist, die Budgets in der Verteidigung massiv nach unten gegangen sind, wo nichts investiert wurde in die Streitkräfte, wo die Vereinigten Staaten sich schon sehr stark auf Asien konzentriert hatten, es Truppenreduktionen gegeben hat. Also wenn quasi in dieser Phase des systematischen Abrüstens und Abbaus militärischer Fähigkeiten Russland angreift, anstelle in einer Phase, wo es quasi ein Sicherheitsdilemma gibt, weil Russland sich so stark bedroht fühlt, dann ist meine Konklusion, dass das größere Problem für Europa die Schwäche und nicht die militärische Stärke in Zukunft sein wird gegenüber Russland, weil Russland respektiert militärische Stärke. Militärische Stärke ist quasi das Eintrittsticket, um auf Augenhöhe mit dem Kreml zu verhandeln. Und es ist ja immer so, dass militärische Stärke kein Selbstzweck ist, sondern es geht hier vor allem eben darum, Konzessionen beziehungsweise auf Augenhöhe mit einem potenziellen Aggressor zu sprechen und dann eben möglicherweise einen Konflikt eben abzuschrecken. Und was Ukraine und die NATO eben betrifft oder der Vergleich, erstens einmal würde ein NATO-Russland-Krieg anders ablaufen als der Krieg in der Ukraine in vielerlei Hinsicht. Also ich warne auch davor, zu viele Lektionen aus dem Krieg in der Ukraine zu nehmen und zu sagen, okay, Russland kann es nicht gefährlich werden, weil sie schon ein einzelnes europäisches Land nicht erobern können, besiegen können. Die Ziele eines Krieges zwischen der NATO und Russland in der Ukraine sind andere. In der Ukraine geht es um territoriale Expansion, um die Unterwerfung der Ukraine. In einem NATO-Russland-Krieg würde es vor allem darum gehen, die NATO zu zerschlagen und die Europäische Union zu zerschlagen oder zu schwächen, also teilweise limitiertere politische Ziele. Es geht ja vor allem um die Etablierung einer neuen russischen oder einer europäischen Sicherheitsarchitektur, die vergleichbar ist mit dem Konzert von Europa in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, also eine Sicherheitsarchitektur, die vor allem Großmächte favorisiert, wo Moskau eben sich das Schicksal des europäischen Kontinents zusammen mit Paris, London und Berlin ausmacht und alle anderen kleineren Staaten und Organisationen nichts mehr zu melden haben. Und dass natürlich auch anders gekämpft werden würde, eben über größere Distanzen, aber auch, dass Russland im Vergleich zum Krieg 2022 eben tatsächlich einen Krieg führen würde. Weil Russland hat diesen Krieg begonnen, ohne wirklich zu wissen, dass es ein Krieg werden würde und war dementsprechend nicht vorbereitet. Also Russland würde anders vorbereitet in einen NATO-Konflikt gehen. Und all diese Punkte, glaube ich, zusammengenommen, schaffen ein sehr unsicheres Sicherheitsumfeld in den nächsten Jahren in Europa.
Jetzt ist ja der Krieg in der Ukraine noch nicht beendet. Lassen Sie uns auch darüber noch kurz sprechen. Sie sind ja häufig dort, besuchen auch regelmäßig die Frontlinien, waren erst vor ein paar Wochen wieder da, Herr Gadi. Im Moment ist so ein bisschen der Eindruck, die Ukraine hält Stand. Und sie hält nicht nur Stand, sie gewinnt auch Gebiete zurück. Die Opferrate auf russischer Seite ist extrem hoch. Wie würden Sie die Situation im Moment beschreiben? Kann man so weit gehen, dass man sagt, im Moment jedenfalls gewinnt die Ukraine diesen Krieg sogar?
Zunächst einmal muss man definieren, was mit Gewinnen gemeint ist. Schafft es die Ukraine, die Front zu stabilisieren? Ja, das glaube ich. Werden wir mit weiteren Gebietsverlusten rechnen müssen? Ja, das ist auch wahrscheinlich. Ich glaube, den großen Fehler, den wir in der Vergangenheit oft gemacht haben, ist, von einer einzigen Phase oder von einer kurzen Phase im Krieg versuchen abzuleiten, wie die Zukunft des Krieges sich entwickeln wird. Also wir sind in einer Phase, die gerade die Ukraine favorisiert, aber es ist zu früh zu sagen, dass es hier quasi eine Trendwende gibt, beziehungsweise dass das natürlich diese taktischen Siege oder diese Erfolge an der Front eben auch in strategische Konsequenzen umgemünzt werden. Das heißt also, im Moment hat die Ukraine Vorteile, zum Beispiel in der unbemannten Kriegsführung. Hier gibt es eine teilweise Parität gegenüber den Russen, teilweise auch eine Überlegenheit an einzelnen Frontabschnitten. Die Ukraine hat zusätzliche Systeme im Feld, die nun endlich eben seit Jahren tiefer im russischen Raum, in der russischen Etappe hinter der Front, also ab Kilometer 30 bis ungefähr Kilometer 300 Ziele angreifen können. Das heißt also, es wird sehr schwierig für die russische Logistik. Dort werden sehr viele Truppen bzw. Nachschubkolonnen schon in der Tiefe des Raums auch durch ukrainische Drohnen angegriffen. Da kursieren ja sehr viele Bilder auf den sozialen Medien herum. Es werden auch Luftverteidigungssysteme angegriffen und durch die Überlegenheit oder teilweise Parität eben in dieser unbemannten Kriegsführung ist es auch so, dass Russland Defizite hat im Bereich der Kurzstreckenluftverteidigung. Es muss also hier Abstriche machen, ob es quasi die Front gegen ukrainische Drohnen verteidigt oder eben Russland selbst. Russland wird ja selbst auch immer mehr und mehr Ziel von Drohnen, die eben mit größerer Reichweite tief in den russischen Raum eindringen und dort Ziele angreifen. Also hier ist es natürlich so, dass Russland mehr Ressourcen verwenden muss für die Luftverteidigung. Das sind alles positive Trends. Und die Frage ist, hält dieser Trend oder halten diese Trends? Was sind die Gegenmaßnahmen auf der russischen Seite? Wird es effektivere russische Luftverteidigungssysteme geben, die eben hier quasi die ukrainische Überlegenheit in dem Bereich oder zumindest die Parität eben parieren können, entgegenwirken können? Und kann Russland auch tatsächlich im größeren Rahmen noch Gebietsgewinne erzielen? Das ist auch nicht sicher. Die Qualität der russischen Truppen nimmt ab. Der Hauptstoß ist nach wie vor im südlichen Donetsk. Die Angriffsoperationen der Russen also sind ganz klar definiert. Hier geht es vor allem darum, in unmittelbarer Zukunft Konstantinjewka einzunehmen, diese Stadt, wo ich sehr viel Zeit auch verbracht habe in den letzten Jahren. Mittlerweile ist es nahezu unmöglich, reinzukommen. Hier wird es auch möglicherweise einen Kampf im urbanen Gelände geben und von dort aus weiter vorzustoßen, um quasi in den Rücken eben von Kramatorsk zu kommen, beziehungsweise ein weiterer Vorstoß nördlich von Sloviansk eben, um hier in einer Zangenbewegung die ukrainischen Städte einzuschließen, im südlichen Donetsk und dann letztendlich den Rest des Donbasses erobern. Das ist klar die Absicht der russischen Operationen oder der russischen Operation in den nächsten Monaten. Gleichzeitig wird der Druck auch in Saporischschja erhöht. Also hier werden wir abwarten müssen, was passiert. Und im Vergleich, wenn ich jetzt die Jahre hernehmen würde, Mai 2025, Mai 2026, bin ich optimistischer im Jahr 2026 für die Ukraine, als ich noch 2025 war. Das heißt also, die russischen Probleme sind systematischer, die Verluste sind teilweise größer, es gibt nicht mehr genügend Ersatzmannschaften, die Qualität der russischen Truppe hat abgenommen, Russland hat eben die Überlegenheit in der Drohnenkriegsführung eingebüßt. Das ist alles gut. Was wir sehen, ist eben auch aber, und das ist das große Aber, eine Verlagerung der russischen militärischen Kampagne immer mehr eben auf Schläge in die Tiefe. Das heißt also, die ukrainische kritische Infrastruktur wird immer mehr in Mitleidenschaft gezogen. Die Angriffe mit Drohnen und Raketen, Marschflugkörpern gewinnen an Stärke. Und hier ist wirklich die Gefahr, dass die ukrainische Luftverteidigung übersättigt wird, früher oder später. Also die Ukraine braucht nach wie vor Abfangraketen, eben die überwiegend aus den USA kommen oder aus amerikanischer Produktion. Und hier kann es natürlich sein, dass Russland größere Zerstörung in den Städten in den nächsten Wochen und Monaten anrichtet, um quasi zu versuchen, eben die Defizite an der Front eben dadurch eben zu beeinflussen, beziehungsweise zu hoffen, eben, dass die Ukraine eben Ressourcen abziehen muss von der Front, um eben auch die Städte effektiver gegen diese Angriffe aus der Luft zu verteidigen. Und ich möchte dazu sagen, das ist ja auch in gewisser Weise das Szenario in meinem Buch. Also dieser Krieg in der Tiefe wird an Intensität zunehmen, wahrscheinlich in der Ukraine. Und auch in meinem Buch ist es so, eben weil es eben diese Pattsituation im Osten gibt, ist es so, dass Russland sehr stark fokussiert ist darauf, Ziele in Deutschland weiterhin anzugreifen und zu zerstören, aber auch in Tschechien, in Österreich und Slowenien. Also diese Dinge hängen natürlich zusammen.
Und diese Flugabwehrsysteme, die die Ukraine dringend benötigt, die sind ja auch deshalb knapp, weil sie in Nahost im Krieg der USA gegen den Iran benötigt werden. Lassen Sie mich an dieser Stelle, Herr Gadi, es mit einer Hörerfrage versuchen. Uns hat nämlich einer unserer Hörer geschrieben, André Malunat, und ich finde die Frage durchaus berechtigt zum Thema Flugabwehr. Wir haben vor Jahren viel über den Flakpanzer Gepard zum Beispiel geredet und auch über das System Iris-T, aber gefühlt hört man davon eigentlich nicht mehr. Geredet wird sehr, sehr viel über die US-Patriot-Systeme, die ja benötigt werden, um Marschflugkörper aus Russland abzufangen. Werden diese Systeme Gepard, Iris-T noch benötigt? Gibt es dafür genug Munition? Was wissen Sie darüber genau?
Ja, also ich war tatsächlich bei meiner letzten Ukraine-Reise bei einer Gepard-Einheit außerhalb Kiews, die nach wie vor eingesetzt werden und sehr erfolgreich eingesetzt werden und die vor allem eingesetzt werden, um kritische Infrastruktur zu bewachen. Also es war ein Gepard, der positioniert war neben einem Kraftwerk und sehr gute Arbeit leistete damals eben in der Bekämpfung von Shahed-Drohnen, sehr effektiv eben hier die Ziele bekämpft hat. Und die Besatzung hat sich überaus positiv gegenüber dem Waffensystem geäußert. Was die Munition betrifft, gibt es Munition, die aus verschiedenen Ländern kommt. Und ich möchte da jetzt nicht in Details gehen, aber aus einigen Ländern ist die Munition besser als aus anderen Ländern. Also gibt es weniger Ladehemmungen. Aber grundsätzlich sind die Ukrainer, die Bedienungsmannschaften, sehr zufrieden. Und es ist nach wie vor eine extrem effektive Waffe im integrierten ukrainischen Luftverteidigungssystem. Und das Gleiche gilt für die Iris-T. SLM, auch eine sehr effektive Waffe gegen verschiedenste russische Ziele. Nur da gibt es natürlich auch ein viel größeres, also im Vergleich zum Gepard, viel größeres Munitionsdefizit. Aber es wird noch sehr viel Munition geliefert und die Munition ist auch im dreistelligen Bereich vorhanden für die Ukraine für den Rest des Jahres. Also diese Systeme sind von sehr großem Wert und werden sehr hoch geschätzt von den ukrainischen Bedienungsmannschaften aus meiner eigenen Erfahrung.
Vielen Dank für diese Erläuterung, Herr Gadi. Wir müssen zum Schluss kommen. Eine Frage hätte ich noch. Sie hatten ja angesprochen, dass Russland versucht, tiefer in der Ukraine mit weitreichenden Waffen anzugreifen. Immer wieder ist von brutalen Angriffen auch auf die Zivilbevölkerung die Rede. Zum dritten Mal wurde jetzt diese Oreshnik-Hyperschallrakete auf die Ukraine abgefeuert. Das zielt ja alles darauf, die ukrainische Bevölkerung und auch den Westen einzuschüchtern. Was ist das aus Ihrer Sicht? Ist das ein bisschen auch Verzweiflung Russlands, weil es an der Front nicht vorankommt? Und gibt es überhaupt die Möglichkeit, eine Prognose abzugeben, was den weiteren Kriegsverlauf angeht und ob es möglicherweise auch dann doch eines Tages wieder zu zu etwas führenden Verhandlungen kommen wird?
Ich glaube, dass einerseits der Iran-USA-Israel-Krieg die Zeit leiste, wann dieser Krieg in der Ukraine beendet werden wird oder beziehungsweise dem Zeitpunkt, wo es einen Waffenstillstand geben wird, nach hinten verschoben hat. Das heißt, also es ist relativ unwahrscheinlich meines Erachtens nach, dass 2026 noch ein Waffenstillstand zustande kommen wird. Dass wir das Zenit des Konfliktes überschritten haben, ich glaube, dessen kann ich mir sicher sein. Also wir sind näher am Ende als am Anfang. Möglicherweise gibt es einen Waffenstillstand 2027, aber natürlich habe ich keine Glaskugel, kann da nicht hineinblicken. Aber einerseits ist es darauf zurückzuführen, dass die USA nach wie vor von der militärischen Konfrontation mit dem Iran im Nahen Osten abgelenkt sind, dass sie nicht die Ressourcen haben, sich auch um die Ukraine zu kümmern. Dass gleichzeitig es aber auch so ist, dass durch die ukrainischen militärischen Erfolge die Ukrainer hier nicht einen Diktatfrieden akzeptieren müssen und dass die USA zusammen mit Russland quasi ja solch einen Diktatfrieden, zumindest was den Donbass betrifft, als die Lösung identifiziert hatten, um einen Waffenstillstand schnell herbeizuführen. Also ich glaube, dass dieser Krieg noch länger dauern wird. Aber dass beide Seiten früher oder später diesen Krieg nicht in diesem Tempo weiterführen können. Ob das bis zum Ende des Jahres noch so weitergeht in diesem Tempo, ist schwierig zu sagen. Ich glaube, beide Seiten könnten es schaffen. Aber ich glaube, wenn wir ins Jahr 2027 gehen, wird es so sein, dass beide Seiten sehr stark oder noch stärker erschöpft sein werden und dass es früher oder später eben zu Verhandlungen kommen wird. Was nicht eintreten wird, und vielleicht lehne ich mich hier zu sehr raus, ist, dass diese verstärkten russischen Luftangriffe den ukrainischen Widerstandswillen brechen werden. Beziehungsweise die große Frage wird sein, aus rein militärischer Perspektive, kann Russland diese Angriffe derartig nach oben skalieren, eben dass die ukrainische Luftverteidigung vernichtet wird und dass quasi ukrainische Städte in Geiselhaft genommen werden von der russischen Luftwaffe, die nach wie vor relativ intakt ist und auch sehr viel bereits aus der Ukraine oder dem Krieg in der Ukraine gelernt hat, aus den Operationen dort und doch effektiver und effektiver wird. Egal wie groß die Zerstörung sein mag, meines Erachtens nach ist es so, dass die Ukraine nicht deshalb kapitulieren wird. In dieser Hinsicht ist es so, dass ich Ihnen keinen Zeitpunkt natürlich nennen kann, aber dass es nicht so ist, dass dieser Krieg jahrelang in diesem Tempo, mit dieser Intensität, mit diesen Verlusten weitergehen kann.
Herr Gadi, haben Sie vielen Dank für das ausführliche Gespräch.
Vielen Dank.
Und von meiner Seite aus noch der Hinweis, das Buch von Franz-Stefan Gadi heißt Überfall, wenn der Krieg zu uns kommt und ist im Styria Verlag erschienen.
Ja, danke für diese spannende und zum Teil besorgniserregende Analyse. Für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Stefan Niemann
und Kai Küstner. Und wenn euch interessiert, was Bundeswehrsoldaten in der Grundausbildung erleben, dann empfehlen wir den Podcast Nah dran. Reporter Frederik Fleig hat 3 Rekruten begleitet.
Ich würde sagen, ich habe schon auch etwas Demut und Wertschätzung gelernt, weil eben Rekruten wie Helena, Lucius und Jan, die machen das. Und ich bin dankbar dafür, dass es Leute gibt, eben die diesen Job machen, der sicher auch kein einfacher ist. Und ja, im Zweifelsfall, wenn es wirklich drauf ankommt, und das war auch meine letzte Frage an die dreien, wenn der Ernstfall eintritt, würdet ihr Deutschland verteidigen? Und alle haben gesagt, natürlich, sonst wären wir nicht hier. Und da bin ich auch dankbar.
Warum es gar nicht so einfach war, bei der Bundeswehr zu recherchieren, das hört ihr in der aktuellen Folge von Nah dran, die Geschichte hinter der Nachricht. Zu finden unter anderem in der ARD Sounds App. Den Link dazu packen wir in unsere Shownotes.